Ich lese den Predigtext aus Philipper 2. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters.
Liebe Greifbar-Gemeinde, wir haben es gehört, heute ist also Karfreitag, ein besonderer Tag. Das erkennt sogar der säkulare, also der weltliche Staat an. Er schützt bis heute diesen Tag als einen der letzten im Jahreslauf. Der Karfreitag ist ein sogenannter stiller Feiertag. Ein Tag, an dem Sportereignisse und Tanzveranstaltungen nach wie vor verboten sind. Ein Tag, an dem auch in den Kinos bestimmte Filme nicht gezeigt werden dürfen. Also mal eine kleine Auswahl, Terminator darf nicht gezeigt werden am Karfreitag. Warum allerdings Heidi in den Bergen nicht gezeigt werden kann, ist mir nicht erschließlich geworden. Für katholische Christen ist es häufig ein Tag, an dem sie sehr bewusst fasten, also auf Essen verzichten. Der stille Feiertag ist zugleich ein ernster Feiertag. Schwarz dominiert, auch im Schmuck vieler Kirchen. Orgeln schweigen nach der Lesung der Geschichte von der Kreuzigung Jesu. In manchen Kirchen ist der Altar leer oder sogar verhängt. Ein stiller und ein ernster Tag. Karfreitag, ein altes Wort. Kara, das steht für Klage, Kummer, Trauer. Und es ist ja auch auf den ersten Blick völlig nachvollziehbar. Dieser Tag erzählt von den unermesslichen Leiden und Schmerzen eines Unschuldigen, der den bitteren Kelch bis zur Neige austrinkt. Wir haben es eben erst gehört, mit unfasslicher Brutalität wird Jesus hingerichtet. Ein schlimmer Tod, ein unmenschliches Maß an Gewalt, Hass und Zerstörung. Wie sollte dieser Tag also etwas anderes sein als ein ernster und stiller Tag? Und doch ist das nicht alles. Man müsste sonst fragen, warum tut ihr euch das an? Warum genießt ihr nicht den wunderschönen Frühlingstag? Warum betrachtet ihr stattdessen einen blutüberströmten, ausgemergelten Menschen am Kreuz? Warum beschattet ihr das schöne Frühlingsfest mit einem Gehängten? Und Christen antworten seit jeher auf diese Frage immer dasselbe. Weil wir an diesem stillen und ernsten Tag daran denken, dass an diesem Ort des Grauens unser aller Leben eine neue Wendung nahm. Weil dieser Tod ungerecht, aber eben nicht vergeblich war. Weil von diesem Mann am Kreuz die Botschaft in die Welt geht, es gibt Vergebung für Schuldige, es gibt Versöhnung, es gibt Heilung. Und das ist schon schwer zu schlucken, wie aus etwas so Schrecklichem Gutes werden kann. Warum aus dem Tod Leben erwachsen soll. Wieso dieses Ende in Wahrheit ein Anfang war. Und dann antworten Christen weiter und versuchen auch das zu erklären. Sie sagen, Sie sagen dann zum Beispiel, Jesus hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Er lebte ein vollkommenes, wahres, menschliches Leben, voller Güte, voller Dankbarkeit und Großzügigkeit und Freude. Er lebte das Leben, wie wir es eigentlich leben sollten und doch nicht leben. Keiner von uns. Und dann starb Jesus den Tod, den er nicht verdient hatte. Er hätte wahrlich Besseres verdient, aber er starb diesen Tod. Wir hätten ihn verdient gehabt, aber er starb ihn an unserer Stelle. Er starb ihn zu unseren Gunsten. Wo wir mit unserer Schuld sein müssten, da ist er nun an unserer Statt. Er nimmt die Schuld auf sich und er beschenkt uns mit aller seiner Gerechtigkeit. Und wer sich bei Jesus am Kreuz einfindet, lässt dort sein Versagen und seine Unzulänglichkeit zurück und geht unbelastet in sein Leben. Entschuldet, befreit. Und das wieder und wieder. So erklären wir es dann uns selbst und anderen, die es hören wollen, normalerweise am Karfreitag und sagen, ja, das ist ein stiller, auch ein ernster Tag und doch zugleich ein heller und froher Tag, weil der eine starb, damit wir vielen leben. Und da könnte ich jetzt eigentlich schon fast aufhören, alles Wesentliche ist gesagt, aber es soll heute nochmal anders gesagt werden. Darum mache ich jetzt noch ein bisschen weiter. Wir lesen ja seit einigen Wochen für die, die heute zu Gast sind, in dieser Gemeinde den Philipperbrief. Wir sind fast durch und wir haben diesen Abschnitt, der eigentlich eher am Anfang des Briefes steht, ganz ans Ende gerückt. Und das, was wir heute gelesen und gehört haben aus dem Philipperbrief, wirft noch einmal einen neuen und einen anderen Blick auf das Kreuz, einen etwas ungewöhnlichen und vielleicht nicht auf den ersten Blick leicht zugänglichen. Denn jetzt wird uns die Geschichte noch einmal erzählt und wieder anders. Der Zusammenhang, in dem Paulus hier vom Kreuz redet, ist das Thema, wie lebt eigentlich die christliche Gemeinde miteinander? Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi und er spricht darüber, wie ihr miteinander aussieht. Karfreitag und christliche Gemeinschaft, wie mag sich das wohl ausgehen? Ich möchte mit euch über drei Aspekte christlicher Gemeinschaft nachdenken. Und die lauten die Krankheit, die Gesundheit und die Heilung. Christlicher Gemeinschaft, die Krankheit christlicher Gemeinschaft, die Gesundheit christlicher Gemeinschaft und die Heilung christlicher Gemeinschaft. Und ich hatte bei meiner Vorbereitung den Eindruck, dass Gottes Wort damit sehr aktuell, aber auch sehr behutsam und sehr freundlich auf unsere Lage bei Greifbar hier und jetzt eingeht. Also das Erste über die Krankheit christlicher Gemeinschaft oder vom Gnadenmangel. Paulus, muss man sagen, mag diese Gemeinde. Es ist ganz wichtig, dass wir das zunächst mal wahrnehmen, denn Paulus ist kein Nörgler, der immer nur das Schlechte sieht. Im Gegenteil, er sieht auch in dieser Gemeinde eine Menge Gutes. Da ist viel Fürsorge, man achtet offenbar aufeinander und die, die es schwer haben, werden getröstet. Paulus sieht viel Gutes und trotzdem ist er offensichtlich in Sorge. Er sorgt sich um die Einheit bei den Christen in Philippi. Trachtet ihr noch nach demselben, fragt er. Strebt ihr noch in dieselbe Richtung? Er hat da wohl Zweifel. Und dann schaut er etwas tiefer. Was treibt euch an? Sucht jeder nur seinen Vorteil? Will jeder nur, dass es ihm gut geht? Wird alles in der Gemeinde danach bewertet, ob es mir hier und jetzt etwas bringt, im Blick auf das, was ich meine zu brauchen? Oder seid ihr bedacht, für die anderen mitzudenken? Wer braucht etwas und was braucht die andere? Ich halte mal inne. Hier wird uns ein Bild von christlicher Gemeinschaft gezeichnet, das durchaus anspruchsvoll und herausfordernd ist. Da ist nicht so etwas wie kollektiver Egoismus im Spiel. Jeder sehe, dass er bekomme, was er will. Da ist auch kein bürgerlicher Verein. Ich mache hier mal so mit, solange es Spaß macht und wenn ich gerade nichts anderes vorhabe. Es ist offenbar eine Gemeinschaft von Menschen, die ihren Glauben miteinander teilen und die darum in Liebe füreinander verlässlich werden. Denen Einheit wichtig ist. Nicht Einheit von der Art, bei der man sich so gegenseitig immer einfach nur so stehen lässt, wie es heute heißt. Nicht Einheit, bei der wir einander so gleichgültig sind, dass jeder machen kann, was er will. Sondern Einheit, die zu einem einträchtigen Trachten führt. Wir streben nach demselben, und zwar gemeinsam. Und im Grunde genommen entspricht das einem tiefen Sehnen. Zusammen sein, zusammenbleiben, sich bei aller Unterschiedlichkeit verstehen. Keine unnötigen Grabenkämpfe, keine Spaltungen, keine Trennungen. Und da hat Paulus so seine Sorge. Ganz so ist es nicht, nicht bei den Philippern und nicht bei uns. Es stimmt etwas nicht mit uns. Wir kriegen das einfach nicht hin. Es stimmt etwas nicht mit unserem Herzen, mit unserem Herzen, also nicht mit dem der Leute da draußen, sondern mit uns stimmt etwas nicht. Und auch in christlichen Gemeinschaften ist Gerangel, Rechthaberei, Sturheit und Eigensinn. Auch das gibt es. Jeder sieht nur auf das Seine. Und Paulus benutzt dafür ein spannendes und extrem seltenes Wort. Er sagt, unsere Herzkrankheit trägt den Namen Kenodoxia. Ehe jetzt eventuell vorhandene Medizinstudenten nervös werden und sich für die nächste Prüfung sorgen, wo das denn wohl im Lehrbuch der Herzensheilkunde steht, nein, das Wort findet sich nicht im Wörterbuch der Kardiologen. Kenodoxia ist zu Deutsch so etwas wie Herrlichkeitsmangel. Kenos, leer, Doxa, Ehre, Glanz, Herrlichkeit, Gnade. Kenodoxia ist Glanzlosigkeit. Kenodoxia ist Gnadenleere. An Kenodoxia leidet der Mensch, wenn er immerzu Sorge hat, zu kurz zu kommen. Wenn er sich so sehr danach sehnt, dass ihm endlich jemand sagt, du zählst, du bist wichtig, du bist okay. Ich möchte ja gesehen werden und ein Ansehen haben. Ich möchte kein Nichts und kein Niemand sein. In prekären Milieus gibt es dafür einen Kernbegriff. Die würden nicht von Kenodoxia sprechen, sondern die würden nach Respekt rufen. Und weil ich immer wieder Mangel erleide, mir fehlt, dass ich so gesehen, gewürdigt, geehrt, anerkannt, geliebt, bejaht, bestätigt, für vollgenommen, geachtet werde, weil ich diesen Mangel so schmerzhaft spüre, bin ich so sehr auf mich selbst bezogen. Wehe, einer beachtet mich nicht. Wehe, einer redet zu kritisch mit mir. Wehe, ich bekomme nicht die Aufmerksamkeit, die ich brauche. Wehe, ein Treffen bringt mir nichts. Menschen, die an Kenodoxia leiden, sind immerzu mit sich beschäftigt. Und die Morbidität für Mediziner, also die Häufigkeit der Erkrankung in der menschlichen Community, dürfte bei annähernd 100% liegen. Menschen mit Kenodoxia, mit Gnadenleere, haben es schwer mit Gemeinschaft und machen es Gemeinschaften nicht leicht. Im christlichen Glauben deuten wir die Ursache dieser Krankheit so. Wir waren dazu bestimmt, Kinder Gottes zu sein. Von Gott beschenkt und geliebt, mit einer tiefen Gewissheit unserer Bestimmung. Denn vor Gott bin ich kein Nichts und kein Niemand. Ich bin ein geliebtes und begabtes Kind des Allerhöchsten und darum frei und froh in Gemeinschaft mit anderen, gnadengesättigt und darum großzügig, von Gottes Zuwendung überschüttet und darum frei, anderen Zuwendung zu schenken, von Gott beauftragt und darum mit anderen zusammen an der Arbeit, an derselben Arbeit, einig, fürsorglich, fröhlich, Aber das ist unsere Tragödie, dass wir das nicht wollten. Wir wollten nicht nur einfach Kinder des Allerhöchsten sein. Wir wollten jeder gerne selbst der Allerhöchste sein. Und das haben wir nun davon. Jetzt sind wir gnadenentleert. Und unsere Seele schreit nach Zuwendung und wird nie satt. Und unser Miteinander steht immer unter Vorbehalt. Nur solange, wie ich kriege, was ich will, bin ich auch dem anderen gut. Im Grunde betrachten wir jeden, der neu in unser Gesichtsfeld tritt, mit derselben Frage. Was kann er wohl beitragen zu meiner Doxa? Wie füllt er etwas in dieses unersättliche Loch meiner Seele? Kenodoxia. Das zweite, die Gesundheit christlicher Gemeinschaft, Demut. Für das Gegenteil von Kenodoxia hat Paulus ein sehr provokatives Wort, Demut. In Demut, sagt er, achte einer den anderen höher als sich selbst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Taktisch könnte Paulus nämlich dümmer nicht vorgehen. Demut war für den antiken Menschen das Allerletzte. So unattraktiv, wie es nur geht. Demut ist das, was Sklaven zusteht. Die sollen unterwürfig sein, gering von sich denken und die allerniedrigsten Dienste tun. Denn genau das verstand man unter Demut zur Zeit der Philipper. Unterwürfig sein, gering von sich selbst denken und die allerniedrigsten Dienste tun. Das Gegenteil von Respekt, von Achtung und persönlicher Größe. Na, also, und das soll gesund sein? Jesus und seine Leute sind eine provokative Ausnahme in der Antike. Allein sie reden von Demut als von etwas Gutem, Schönem und Wahrem. Nur sie schätzen die Niedrigen hoch. Nur sie streben danach, Demut als Lebenshaltung zu üben. Demut ist der geheime Schlüssel zu einem neuen Leben. Es ist Demut zu sagen, Herr, ich komme zu dir und ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Vergebung. Ich schaffe es nicht allein. Ich komme zu dir und brauche, was du mir gibst. Erbarme dich. Und schon öffnet sich die Tür zu einem neuen Leben. Anders gesagt, nur Hochmut, nur die Verweigerung von Demut hält uns fern von dem Guten, das es bei Gott gibt. Das Einzige, das uns für die Ewigkeit kaputt machen kann, ist der Mangel an solcher Demut. Vor reichlich ein paar Jahrhundert Jahren hat der amerikanische Prediger Jonathan Edwards einmal für Menschen, die gerne im Glauben wachsen wollten, eine kleine Liste zusammengestellt, in der es um unsere Demut geht. Eine kleine Checkliste der eigenen Demut. Und Edwards nennt 4 Haltungen, die der Demut im Wege stehen. Die erste, getrieben sein. Wer getrieben ist, muss immer besser sein als andere. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, dass jemand die Leidenschaft hat, das, was er tut, richtig gut zu machen. Ein guter Musiker, eine ausdauernde Läuferin, eine exzellente junge Wissenschaftlerin, eine fähige Pastorin. Aber wer getrieben ist, will nicht allein gut sein in dem, was er macht. Er muss immer besser sein als. Wer getrieben ist, will nicht einfach etwas Schönes besitzen. Er muss immer mehr haben als und ist darin ruhelos. Er lebt sozusagen dauerhaft im Wettkampfmodus. Der Demütige dagegen lebt zufrieden mit dem, was ihm zugemessen ist. Getrieben sein. Oder das zweite, Bitterkeit. Wer bitter ist, wird auf andere immerzu kritisch herabschauen und den anderen spüren lassen, wie wenig er taugt. Bitterkeit ist nicht dasselbe wie Kritik, denn der Bittere ist zynisch. Keiner kann es ihm recht machen. Sein Reden ist voller Verachtung. Nicht ein Tun kritisiert er, wenn er etwas kritisiert, nein, einen Menschen brandmarkt er. Er ist immer im Kampfmodus. Der Demütige dagegen wird immer einen Unterschied machen zwischen dem Menschen und seinem Tun. Und er wird dem anderen höflich und zuvorkommend begegnen. Getrieben sein, Bitterkeit, Eigenwille und Sturheit. Das ist etwas für Uni-Leute, falls vorhanden. Wer eigenwillig und stur ist, so Edwards, der hat nämlich immer Recht. Er weiß alles, er beurteilt alles und er kennt keinen Zweifel. Und auch im Glauben ist ihm alles glasklar. Er wird nie zugeben, dass er einmal zweifelt oder sich seiner Sache nicht so 100% sicher ist. Der Demütige dagegen ist offen, Neues zu lernen. Von jedem, immer wieder. Er ist im guten Sinne belehrbar. Getrieben sein, Bitterkeit, Sturheit und Eigenwille. Und das Letzte ist das Spannendste. Selbstbezüglichkeit. Was ist das, Selbstbezüglichkeit? Gemeint ist, der selbstbezügliche Mensch ist dauernd mit sich selbst beschäftigt. Paulus sagt das ganz ähnlich, er sieht nur auf das Seine und schaut nicht auf das, was des anderen ist. Ich habe bei C.S. Lewis, natürlich, wo sonst, in einem seiner fiktiven Briefe eines Oberteufels an einen Unterteufel, das ist eine Art Weiterbildungsmaßnahme im dämonischen Reich, in einem dieser fiktiven Briefe beschreibt der Oberteufel seinem Schüler, dem Unterteufel, wie man einen Christen kaputt kriegt. Und zwar am Beispiel der Demut. Wie kriege ich einen frommen Christen auf die schiefe Bahn? Ganz einfach, sagt der Oberteufel, wenn der fromme Christ gerade einmal demütig war, dann zeige ihm seine Demut. Und er wird erfreut, jetzt mal westfälisch, ausrufen, boah, ey, bin ich heute aber demütig. Und die Demut, dieses scheue Wesen, ist auf der Stelle verschwunden. Demut, so C.S. Lewis, ist vor sich selbst verborgen. Anders gesagt, Demut ist die wunderbare Freiheit, sich nicht dauernd mit sich selbst beschäftigen zu müssen. Demut bedeutet nicht, dass ich schlecht oder gering von mir denke. Demut bedeutet überhaupt nicht, von mir weniger zu denken, sondern weniger an mich denken zu müssen. Und darum zum Schluss die Heilung. Der U-förmige Weg des Herrn. Der U-förmige Weg des Herrn. Vielleicht habt ihr euch so die letzten 10 Minuten gefragt, als es um Herzenskrankheiten ging und als es um Demut ging, wo ist denn bloß der Karfreitag geblieben? Wo blieb das Geschick des Mannes aus Nazareth, den sie in Jerusalem ans Kreuz genagelt haben? Keine Sorge, da kommen wir jetzt hin. Das, was Paulus den Philippern sagt, ist die entscheidende Antwort. Ihr Herzkranken, die ihr mit der Demut nicht zurande kommt, schaut her. Schaut auf Christus. Da ist eure Heilung. Anders gesagt, ihr könnt euer Problem mit der Demut und damit eure Probleme mit der Gemeinschaft nie direkt angehen. Wir machen hier keinen Jüngerschaftskurs Demut für Anfänger oder für Fortgeschrittene in 7 Wochen. Denn Demut ist ein Abfallprodukt. Ein neues, einträchtiges, fürsorgliches Miteinander ist ein Nebenprodukt. Es ist doch klar, wenn es darum geht, nicht dauernd mit sich selbst beschäftigt zu sein, hilft es wenig, sich dauernd mit sich selbst zu beschäftigen. Du musst dich schon mit etwas anderem beschäftigen als mit dir selbst. Und wenn Demut bedeutet, nicht mehr selbst das allerhöchste Wesen sein zu wollen, dann kann die Lösung doch nicht darin bestehen, gib dir mehr Mühe, werde stärker und größer, weil du brauchst etwas völlig anderes. Und das ist genau der Moment, in dem Paulus den Philippern Jesus, den Gekreuzigten, vor Augen malt. Und das will ich euch in zwei letzten Überlegungen ans Herz legen. Die erste Überlegung: schaut auf diesen Weg. Paulus zeichnet ein Bild von Jesus, das auf das Allernötigste beschränkt ist. Nichts von seinen großen Worten und Reden. Nichts von seinen Wundern und Taten. Nur das Nötigste. Und das Nötigste ist wie ein U geformt. Auf unseren Wanderungen in Schweden und Norwegen sehen wir manchmal solche ungewöhnlichen Täler. Wenn nach den Eiszeiten die Eisberge wandern, formen sie solche Täler, die wie ein U aussehen. Flüsse dagegen formen Täler, die wie ein V aussehen. Das kennen wir häufiger. Der Weg, den Jesus ging, ist solch ein U-förmiges Tal. Und Paulus erzählt genau davon. Das erste: Jesus kommt aus der Höhe. Paulus beginnt über etwas nachzudenken, was für die ersten Christen gar nicht so ein leichtes Problem war. Er denkt darüber nach, dass es Jesus schon gab, bevor ihn Maria empfing und gebar. Er denkt darüber nach, dass Jesus, ehe er Mensch wurde, in göttlicher Gestalt war. Und das heißt, nach Wesen und Natur nichts anderes und nichts weniger als Gott. Aber darauf verzichtete Jesus. Er hielt es nicht krampfhaft fest. Warum, wird übrigens hier gar nicht näher erläutert. Es war wohl nötig. Jedenfalls kommt Jesus aus höchster Höhe, aber er verzichtet darauf. Verzichtet er darauf, Gott zu sein? Darüber haben sich kluge Leute seither den Kopf zerbrochen. Paulus aber schreibt nur, er wurde ein Mensch. Einer wie wir. Ja, mehr noch, er wurde ein Knecht. Sagt es ruhig, er wurde ein Sklave. Er entäußerte sich. Er verzichtete freiwillig. Worauf? Jetzt wird's spannend. Auf Doxa, auf Glanz, auf Ehre, auf Schönheit, auf Anerkennung. Der Karfreitag nimmt seinen Anfang schon im Himmel. Jesus verzichtet sich, er entäußert sich, er wird Mensch, ja, Sklave. Jesus kommt aber nicht nur aus der Höhe und führt dann ein angesehenes Leben auf Erden. Er steigt hinab in die tiefste Tiefe. Wie weh darf es eigentlich tun? Wo ist die Grenze? Muss es nicht irgendwann genug sein? Offenbar nicht. Er erniedrigt sich. Er ist nicht mit sich beschäftigt. Er ist gehorsam. Ohr und Herz sind ganz bei dem, was Gott will. Er ist Knecht. Herz und Hand sind ganz bei den Menschen, die ihn brauchen. So ist er der niedrige Gottesknecht. Bis zum bitteren Ende, wenn es nicht anders geht, sogar bis in den Tod. Und zwar am Kreuz, also den Tod der Schande, der tiefsten Entehrung, der schlimmsten Bestrafung. Ohr und Herz bis zum Ende bei Gott. Herz und Hand bis zum Ende bei uns. Dich hatte er in diesem Moment im Herzen. Mich hatte er in diesem Moment im Herzen. Karfreitag, tief unten im Tal. Jesus kommt aber nicht nur, das dritte, genau. Jesus kommt aber nicht nur aus der Höhe und steigt in die Tiefe. Gott erhöht ihn. Gott hebt ihn aus dem Tod in die Höhe. Nicht trotz dieses tiefen Weges, sondern wegen dieses Weges. Er ist der Herr. Was ist denn der Unterschied zwischen dieser Höhe, sagen wir, rechts auf dem Berg, von jener Höhe, aus der er kam, sagen wir, links auf dem Berg? Naja, Das ist der Unterschied. Dort war er auf der Höhe, aber ohne uns. Hier, seit Karfreitag und Ostern, ist er auf der Höhe mit uns. Mit jedem, der demütig sagt, Herr, ich brauche dich. Ich möchte es noch einmal so versuchen zu sagen, wird vielleicht dann ein bisschen klarer noch. Lebensgeschichten, die wie ein U-förmiges Tal aussehen, gibt es viele. Jüngste Beispiel, Tiger Woods, der große Golfer. Er gewinnt ein großes Turnier nach dem anderen als junger Mann, hält alle denkbaren Rekorde und dann stürzt er tief ab. Er hat Affären, er hat Probleme mit Alkohol, schwere Rückenoperationen und niemand glaubt, dass der größte Golfer aller Zeiten jemals zurückkommt. Und letzte Woche? Letzte Woche hat er das Masters-Turnier in Augusta gewonnen. Nach 14 Jahren ein erstes Mal wieder. Michael Jordan, der große Basketballer, nannte Tiger Woods das größte Comeback aller Zeiten. Was unterscheidet Jesus von Tiger Woods? Abgesehen, dass Jesus nicht Golf gespielt haben dürfte. Nicht nur das, dass Jesus nicht abstürzte, sondern sich selbst in die Tiefe begab, ungezwungen und in voller Absicht. Sondern vor allem unterscheidet sie, dass Tiger Woods diesen Weg nur für Tiger Woods gegangen ist. Am Ende siegt er für sich und sein Comeback ist großartig. Vielleicht inspiriert es den einen oder die andere, die auch ganz unten sind. Aber es verändert nichts Wesentliches an unserem Leben. Der Weg, den Jesus gegangen ist, verändert alles an unserem Leben. Und darum, sorry, lieber Michael Jordan, aber das größte Comeback aller Zeiten ist Ostern, ist Jesus, der Herr aller Herren. Und mit der zweiten Überlegung will ich den Sack jetzt zubinden. Was bedeutet Karfreitag? Was ist der Zusammenhang zwischen Karfreitag und unserer Gemeinschaft? Was ist der Zusammenhang zwischen Karfreitag und unserer Herzkrankheit? Was ist der Zusammenhang zwischen Karfreitag und der Demut, die helfen könnte, nicht dauernd an uns zu denken, sondern an das, was dem Nächsten dient? Es ist nicht, Doppelpunkt, fettgedruckt, mach es wie Jesus. Gib dir Mühe und eifere dem großen Vorbild Jesus nach. Dann kannst du es vielleicht schaffen, dann wird es auch gut mit unserer Gemeinde. Nein. Das, was alles zusammenbindet, ist etwas ganz anderes. Am Ende sagt Paulus, dass alle ihre Knie vor Jesus beugen werden. Auch die nach Knieoperationen. Alle werden ihn anbeten. Und anbeten bedeutet, seinen Weg durch das tiefe Tal betrachten. Bestaunen, dass Gott Mensch wurde und in einer Krippe lag. Still werden, dass Gott in den Schmerz einwilligt und auf alles verzichtet. Ernst werden bei jedem Hammerschlag, der die Nägel in Jesu Arme und Beine treibt. Um meinetwillen, Herr. Und dann hören und es kaum fassen. Er lebt. Er besiegt den Tod. Er steigt hinauf in die Höhe. Er regiert an Gottes Seite. Das, was alles zusammenhält, ist vor Jesus die Knie beugen, betrachten, staunen, ernst, still und doch froh. Das tat er für mich. Das, was alles zusammenbindet, ist kein Appell. Eifere ihm nach, folge dem Vorbild, werde demütig, kontrolliere, wie demütig du bist. Das ist der Rat des Oberteufels. Das, was alles zusammenbindet, ist die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und darum schreibt Paulus an dem einen Satz, der die beiden Teile in unserem Abschnitt heute zusammenbindet. Darum schreibt er, seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Uns verändert also nicht, dass wir uns Mühe geben. Uns verändert, dass wir uns am Kreuz zusammen einfinden. Jeder und jede und wir miteinander. Und dann werden wir hören am Kreuz: Mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Und dann wird uns zugesprochen, und vielleicht dürfen wir es sogar spüren: Doxa. Ich bin gesehen und geliebt und angenommen. Auch ich, mit allem und trotz allem, Kind des Allerhöchsten. Und dann wird sich unser Herz weiten und der tödliche Durst nach Doxa wird gestillt. Und dann ruht unser Blick auf Jesus. Und dann denken wir an ihn und dann müssen wir nicht dauernd mit uns beschäftigt sein. Welche Freiheit, welche Erlösung. Und dann werden wir eins merken: Seine Art in seiner Nähe ist hoch ansteckend. Jetzt geht der Weg von oben nach unten. Jetzt bedeutet etwas zu haben, es zu verschenken. Jetzt wird dienen, wer führt und leitet. Jetzt erleben wir frohe Gemeinschaft, indem wir für den anderen verlässlich werden. Und so hebt sich unser Blick. Wir stehen immer noch hier, haben gehört: Mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Und wir heben den Blick und sehen, da stehen noch andere mit mir, neben uns, vor uns. Auch sie haben gehört: Mein Leib für dich, mein Blut für dich. Und das alles eint uns mehr, als irgendetwas anderes uns trennen könnte. Das eint uns mehr, als irgendetwas anderes uns trennen könnte. Und es lässt uns in eine Richtung schauen. Was sollen wir greifbar miteinander tun in dieser Stadt? Und es öffnet unsere Herzen und Hände und lässt uns fragen: Was dient wohl dem anderen, der mit mir die Knie beugt vor Jesus, dem Gekreuzigten? Was braucht er? Was tut ihr gut? Und nicht nur den Buddies, meinen Buddies in der Gemeinde, sondern vielleicht auch dem, den ich bisher so geflissentlich übersah. Kurzum, Karfreitag. Dieser stille, ernste und frohe Tag ist ein einziger Verweis auf Jesus. Nicht unser angestrengtes Bemühen wird uns beieinander halten. Da fliegen wir auseinander. Aber dieses eine hält uns beieinander. Miteinander die Knie beugen, im Einflussbereich des gekreuzigten Leben. Unter seinem Einfluss wird uns nicht nur vergeben. Hier sind auch die Kräfte, die uns neu machen werden. Und Gottes Volk unter Jesu Kreuz ruft und antwortet: Amen.